Liebe Geschwister, den Predigtext, den ich heute als Grundlage gelegt habe, kommt aus dem Römerbrief, Kapitel 10, und der Vers 17 ist das Hauptaugenmerk in diesem Kapitel für die heutige Predigt. Ich möchte auch da noch einmal bitten, wenn es geht, aufzustehen. Da schreibt der Apostel Paulus: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich lese es noch einmal. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Die Überschrift ist: Warum predigen wir? Da könnte man jetzt viele Antworten geben. Ich gebe ganz zum Schluss eine. Ich lasse diese Frage einmal stehen. Warum predigen wir? Ich möchte zu dem Wort Predigt eine kurze Definition geben. Ich möchte zu dem Wort Glauben eine kurze Definition geben. Aber die Hauptthemen sind dann das Ziel der Predigt, das ist der Glaube. Und die Basis der Predigt, das ist das Wort Gottes. Fange ich mit der Predigt an. Predigen oder verkündigen. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet in seiner Grundbedeutung das öffentliche, laute Reden. Wenn wir also das Wort Predigen ausschließlich auf den kirchlichen oder gemeinschaftlichen Dienst legen, dann springen wir entschieden zu kurz. Im Neuen Testament wird dieses Wort mit etwa 30 verschiedenen griechischen Worten wiedergegeben. Und geschichtlich sind wir so ein Stück weit in der Zeit der Kaiser, der Könige. Da gab es Herolde, die das Wort des Kaisers, des Königs weitergegeben haben. Und da kommt jetzt schon was ganz Entscheidendes. Der Herold war die Stimme, genauso wie Johannes der Täufer die Stimme war, die vor Jesus zu hören war. Die Stimme des Kaisers, des Heroldes, des Herrn, proklamierte, was der Kaiser zu sagen wünschte. Das heißt, der Herold konnte nicht eigene Dinge entscheiden oder verkünden. Und der Herold hatte auch keine Autorität, wenn er seine Worte verkündigte. Sondern das ging nur, wenn er das sagte, wozu er berufen war. Wir stehen hier im Vergleich etwa, wenn wir heute an Botschafter denken. Nehmen wir mal einen Botschafter in Kenia oder in irgendeinem anderen Land. Der darf nicht seine eigenen Interessen verkündigen, sondern er muss die Interessen vertreten, von dessen Land er gesendet wurde. Der Apostel Paulus weiß um seinen Auftrag und schreibt deswegen den Korinthern in 2. Korinther 5: So sind wir denn Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Nun, wie wir in der schon erwähnten Predigt letzte Woche vom Pastor Olaf Latzel gehört haben, gibt es immer wieder Bestrebungen, das Wort zu relativieren. Da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das wurde letzte Woche alles gesagt. Entschuldigt bitte, die Stimme lässt gerade ein bisschen nach, aber nicht der Geist. Also, hier wiederholt sich etwas, was schon immer wieder Kummer bereitet hat. Das ist nicht neu. Das gab es auch schon bei der Gemeindegründung bei den Galatern. Und da schreibt jetzt der Apostel Paulus: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Jetzt kommt was ganz Starkes. Da schreibt er, aber auch wenn wir oder ein Engel im Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Und hier wiederholt sich jetzt etwas, was wir schon von dem Sündenfall kennen. In Genesis 3 heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Er sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben. Es ist dir gesagt. Gott hat gesprochen. Es ist also gesagt worden und nicht rückwirkend, das hätte ich dir jetzt auch sagen können, sondern Gott warnt den Menschen, bevor er versucht wurde. Er sagt, du darfst essen von allen Bäumen, aber von dem Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. Die Schlange sagt die Wahrheit. Gott hat geredet. Gott hat gewarnt. Und genau das wird jetzt getestet und das Wort Gottes trifft ein. Er sagt, wenn du das isst, wirst du sterben. Und das ist der Punkt, wo wir den geistlichen Tod empfangen haben und wo wir durch die Erbsünde in diesen Tod hineingerissen wurden. Das Wort hat sich bewahrheitet. Es ist genau so eingetreten, wie es Gott gesagt hat. Und deswegen komme ich noch einmal zur neutestamentlichen Lesung. Hört zu. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich komme zum Glauben. An wen oder was glaubst du? An einen Politiker? An einen Sportler? An ein Medikament, an ein Produkt, an einen Wissenschaftler, an einen Pastor oder an Gottes Wort. Wenn ich jemanden glaube, dann vertraue ich ihm. Ich nehme ihn wahr und seine Worte an. Und seine Worte prägen meine Gedanken. Glaube entsteht nicht ohne Grund. Egal, was ich jetzt glaube, erstmal ganz profan, ist der Glaube eine Antwort auf das Verhältnis zu einer Person oder die Antwort auf einen Gegenstand. Ich höre was, ich nehme was wahr und jetzt gebe ich die Antwort. Die positive Antwort auf das Wort Gottes, das nennt die Schrift Glaube. Die negative Antwort nennt die Schrift Unglaube. Er glaubt nicht. Und wenn wir das Wort Glauben hören oder haben, haben wir so etwas, was wir jetzt in der Kirche gerade hier oben verspüren, einen Echo-Charakter. Im Glauben steckt das Wort ein Stück weit Lieben drin und Loben drin. Etwas für liebenswert halten oder die Treue geloben. Ich will ihm mein Vertrauen schenken. Ich investiere mich in dem, was ich gehört habe. Das heißt also, es ist aktiv. Ich reagiere auf etwas, was ich gehört habe. also überhaupt nichts damit zu tun, was wir so langläufig hören. Es ist alles andere als nicht wissen. Nichts Genaues weiß man nicht. Nein, nein, der Glaube, und das nehme ich jetzt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Müssen wir das immer wieder jetzt unterstreichen, was ich gleich in der Predigt noch sagen werde. Es geht letztlich im Glauben um das Schauen, was man nicht sieht. Wenn der Pastor die Uhr des Kirchturms nicht sieht, ist er doch da oder ist sie doch da. Aber der Glaube geht jetzt weiter. Der Glauben endet im Schauen. Ich war bei der Schöpfung nicht dabei, aber ich glaube, dass Gott das so geschaffen hat. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ich traue ihm das zu, keine Frage. Und so komme ich jetzt zurück zu dem Predigttext. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes oder Christi. Wenn wir unseren Predigttext ansehen und er beginnt mit einem so müssen wir unbedingt die vorherigen Worte des Kontextes im Auge behalten. Seine Pflicht. Wenn wir die Schrift auslegen, dann müssen wir einige Regeln einbehalten. Und das ist eben so, weil es ein Stück weit die Summe ist. Ja, was steht denn jetzt in Vers 16 bis 17? Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen Sie aber predigen, wenn Sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, und es wird Jesaja zitiert, 52, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die gute Nachricht verkündigen. Dann, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Herr, wer glaubt unseren Predigten? In diesen wenigen Worten steckt die ganze Problematik drin. Und das ist jetzt der Punkt, das Ziel der Predigt, Glaube. Warum predigen wir? Wir wollen zum Glauben führen. Die Füße des Propheten sind doch nur deswegen lieblich, weil er eine Freudenbotschaft hat. Er will Heil verkündigen. Menschen wissen es noch gar nicht. Der Heiland ist geboren. Das muss weitergesagt werden. Das ging damals ohne Handy, ohne Internet, selbstverständlich durch Boten. Jesaja, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gutes predigen, Heil verkünden, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Ist dein Gott König in deinem Leben? Oder was fehlt noch, damit er in deinem Leben König wird? Jahwe ist nicht nur der König über Israel, deswegen sollen alle Völker diese Botschaft hören. Das heißt in Jesaja 44, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Achtet, was er sagt. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir ist kein Gott. Entweder haben wir die Freudenbotschaft durch das Kreuz Jesu Christi verstanden, oder aber wir stehen noch ungläubig im Gericht. Ich könnte jetzt viele Beispiele der Schrift nehmen. Ich erinnere nur an Apostelgeschichte 2. Da predigt der Petrus und dann hörten sie, wer Ohren hat zu hören, der höre, und die hören, und dann ging ihnen das durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denken wir an Jona. Er hatte den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Ninive stand im Gericht und er sollte Buße verkünden. Er murrt, letztendlich tut er's. Und was macht das Volk? Sie reagieren auf das Wort Gottes. Sie tun Buße. Das war der Aufruf. Wie gehst du mit dem bereits Gehörten oder Gesagten um? Es geht aber nicht immer nur um Gericht, es geht auch darum, den Glauben zu stärken. Im Glauben stärken bedeutet, dass ich mit dem Vorhandenen, was ich glaube, weiter wachs, Frucht bringe. Auch hier hätte ich eine Fülle von Referenzen mit Beispielen und ich möchte mich nur auf eine bekannte Schriftstelle konzentrieren aus Johannes 11. Lazarus, ein Freund Jesu, schwer krank. Und zu den Geschwistern Maria und Martha gab es eine besondere Beziehung mit Jesus und Lazarus und die schicken jetzt Menschen zu Jesus, dass er ganz schnell kommen soll. Denn die Lage seiner Krankheit war bedrohlich. Jetzt kommen diese Herolde, diese Botschafter und sagen das. Und dann heißt es in der Schrift, und Jesus blieb 2 weitere Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Nun, Lazarus ist zwischenzeitlich verstorben. Und als Jesus mit den Jüngern ankommt, war Lazarus 4 Tage schon im Grab nach der Schrift. Das heißt also rechnerisch, wenn Jesus sofort aufgebrochen wäre, wäre er 2 Tage zu spät gekommen. Denn Jesus blieb noch 2 Tage und er war 4 Tage tot. Irgendwann hört Martha, dass Jesus kommt. Und dann geht Martha ihm entgegen und sagt: Ach Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das glaubt die ganz fest. Ich weiß nicht, ob Martha von diesen ganzen Heilungen schon gehört hat oder vielleicht auch sogar von den Totenauferweckungen. Ich weiß nicht, was sie wusste. Aber eins ist klar, sie glaubt an Jesus. Sie glaubt an ihn. Sie sagt nämlich, und was du jetzt bittest, wird Gott dir auch geben. Und dann sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Sagt Martha, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Hier haben wir eine Frau, Martha mit Namen, die weiß schon sehr viel, die glaubt auch sehr viel. Sie glaubt an die Sendung Jesu, an den Messias. Sie glaubt sogar an die Worte, die wir in der Schrift finden von Hiob, und in Psalmen, dass die Toten auferstehen werden. Das finden wir im Alten Testament. Als aber Jesus nun den Stein beiseite rollen lässt, sagt Martha, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da hoben sie den Stein weg. Und was passiert dann? Dann ruft Jesus den Lazarus raus. Der kommt. Und jetzt beginnt das Schauen. Das andere war Theorie. Aber jetzt sieht sie es. Und das ist so wichtig, dass wir im Glauben sehen können. Dass wir unseren Glauben reinwachsen lassen können in die Schrift, auch wenn wir es noch nicht sehen. Wenn Jott jetzt im himmlischen Jerusalem arbeitet, dass er Wohnungen für uns bereithält. Das müssen wir glauben. Gerade vorm Beten hatte ich mich in den Raum aufgehalten, da steht aus Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Das habe ich lange nicht geglaubt. Jetzt, was gerade so um uns geschieht, bin ich soweit und ich sehe es, wie es zu Ende geht. Mit vielen Facetten des Lebens. Rückblickend auf die Wüstenwanderung des Volkes Gottes von Horeb bis Kadesch in 5. Mose schreibt Mose: Du hast gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann sein Kind trägt. Auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis an diesem Ort. Und trotzdem glaubt ihr den Herrn, euren Gott, nicht. Was muss denn noch geschehen, damit wir glauben? Wie viele Worte der Schrift haben sich schon erfüllt? Das wäre jetzt eine eigene Predigtreihe. Eine Bibelwoche können wir daraus machen. Monate, was sich schon alles erfüllt hat, bis ins Detail. Das können sich Menschen nicht ausdenken, weil die Schrift wurde ja nicht von einem geschrieben, sondern von verschiedenen Propheten und gehorsamen Menschen Gottes. Worauf darfst du zurückblicken? Und wie reagierst du bei dem Rückblick? Hast du erleben dürfen, dass Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt? Hast du gesehen, wo er dich durchgetragen hat, weil du ihm vertraut bist? Und das ist genau das, was hier die Schrift von uns möchte. Sie möchte nicht über die Wunder reden. Ja, die hat Gott gewirkt, gar keine Frage. Aber es geht doch um den Glauben, nicht um die Wunder. Die Wunder waren die Visitenkarte, die Autorität. Wenn ich das kann, kann ich das selbstverständlich auch. Und das Interessante ist ja, wenn wir das Alte Testament ein wenig studieren, dann wirkt Jesus die meisten Wunder im Neuen Testament, die es im Alten schon gab. Und damit unterstreicht er noch einmal, dass er es ist, durch den es geschieht. Die Basis der Predigt, das Wort Gottes. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, dann fangen wir bei der Schöpfungsgeschichte an. Gott sprach. Und dann wurde es. Gott sprach auch zur Schlange und hat sie verflucht. Aber irgendwann redet dann Gott nicht mehr persönlich, sondern beruft Propheten. Und die sprechen jetzt an seiner Stadt. Und das Wort der Propheten war immer ein Wort Jahwes selbst, sonst hätten sie keine Autorität gehabt, wenn sie in seinem Namen gesprochen haben. Und immer wieder lesen wir der Schrift, so spricht der Herr. Und jetzt könnte ich alle Propheten zitieren, die durch ihn gesprochen haben. Stellvertretend nur einen markanten Schriftstelle der Erlösung des Volkes Gottes. Da sagt Jesaja, das nehmen wir einfach mit, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das spricht er. Der meint das so. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. wenn dich die Ströme nicht ersäufen sollen, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, so sollst du nicht brennen und die Flamme dich nicht versenken. Ich könnte jetzt Beispiele geben. Das Volk Israel geht durchs Wasser. Daniel war im Feuerofen. So spricht der Herr, und das ist seine Autorität, da machen wir nichts. Wie im Alten Testament Gott die Propheten beruft und Autorität verleiht, so beruft er im Neuen Testament ebenso die Apostel und verleiht ihnen Autorität. Ich möchte noch auf eins deutlich werden. Ihr kennt die Schrift, ihr wisst vieles, ich kann jetzt auch nicht alles erwähnen, aber ich möchte noch einen Punkt rausmachen. Wenn wir die Schrift öffnen, spricht Jesus zu uns. Das ist jetzt nicht hypothetisch. Das ist wirklich so. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Nur ein paar, weil auch unsere Zeit limitiert ist. Wir lesen sicherlich in Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte, zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also, das Wort wird Fleisch. Lebendiges Fleisch. In Philipper 2 lesen wir, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich. Und dann heißt es in Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Geredet, wie Jesus zu Martha gesprochen hat. Einmal spricht die Schrift zu uns und einmal redet Jesus zu uns. Oder ich denke an Hebräer 4, dass er versucht worden ist in allem, doch ohne Sünde. Und was haben wir gelesen im Psalm 119? Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Jesus war vollkommen. Das Wort Gottes ist vollkommen. Oder auch in der Versuchungsgeschichte in Matthäus und Lukas 4 lesen wir, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedes Wort, das aus Gottes Munde geht. Davon leben wir. Natürlich müssen wir uns ernähren mit all dem, was auf dem Markt ist, möglich ist. Jesus sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Was sagt Jeremia? Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ja, dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, die Speise. Wir brauchen das Wort täglich. Oder ein anderes Beispiel. Alle, die an ihn geglaubt haben, wurden nicht verloren, sondern haben das ewige Leben. Das steht Johannes 3. Und Petrus schreibt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen. Nämlich aus dem Wort Gottes, das da bleibt ewiglich. Die Worte bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber die Worte Jesu bleiben, weil es die Wahrheit ist. Ich nehme noch ein Wort, ein Beispiel aus der Offenbarung 19. Und er ward angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Lest nach, Offenbarung 19, 13. Und sein Name ist das Wort Gottes. Wie können wir dankbar sein, dass wir es in unserer Muttersprache überlesen können? Wie können wir dankbar sein, dass Wycliffe und andere Missionare daran arbeiten, dass es übersetzt wird in den Sprachen der Stämme, der Völker? Warum predigen wir? Wir haben einen glasklaren Auftrag. Den gibt Jesus zunächst seinen Jüngern. Da sagt er zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum macht zu Jüngern alle Völker, und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann heißt es weiter, und lehret sie, halten alles, was alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Auftrag, ein ganz klarer Auftrag. Und wie lange sollen wir das tun? Alle Tage bis an der Weltende. Und deswegen predigen wir. Was mit diesen Worten, die ich hier spreche, geschieht, weiß ich nicht. Aber ich bete, dass der Samen aufgehen möchte, dass er 30, 60 oder 100-fach Frucht bringen möchte, zur Ehre Gottes, der uns sein Wort anvertraut hat. Und dieser Auftrag gilt entweder bis zu seiner Wiederkunft oder bis er mich abberuft. Solange gilt der Auftrag. Das hat er befohlen. Das bin ich Dank für Golgatha schuldig, dass er diesen Auftrag gegeben hat. Ich hätte auch lieber andere Aufträge. Ist nicht lustig, unbedingt diesen Auftrag zu haben. Aber Gott stärkt einen auch in dem Auftrag. Gibt Gaben, gibt Fähigkeiten, gibt Möglichkeiten. Deswegen wollen wir es weiter tun. Warum predigen wir? Das Ziel der Predigt, der Glaube. Die Basis der Predigt, das Wort Gottes. Und ich schließe noch einmal mit Micha 6. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.